Hallo ihr Lieben, hier ist Sue und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben heute eine ganz spannende Expertin bei uns und zwar ist es Doris Röschmann. Hallo.
Hallo, Frau Agatha.
Habe ich das richtig ausgesprochen?
Ja, Röschmann, das kann gerne so ein bisschen mehr mit dem klassischen norddeutschen Ö kommen, Röschmann.
Röschmann, genau. Ja. Sie selbst sind ja Diplompsychologin in eigener Praxis und systemischer Coach und Therapeutin. Und demnach gehen wir heute auch in das Systemische. Das Thema ist, wie finden wir zurück zum Einklang mit uns selbst und zur Verbundenheit mit der Welt?
Genau.
Kurz vorweg noch der medizinische Hinweis. Die in diesem Interview enthaltenen Informationen können die Beratung durch einen Arzt nicht ersetzen und sie sind keine medizinischen Anweisungen. Ja, was beschreibt denn eigentlich der systemische Ansatz?
Ja, der systemische Ansatz, das ist, wäre schön, wenn man das in 3, 4 Sätzen erklären könnte, aber diesem Ansatz liegt inne, dass man ein klein bisschen ausholen muss, nämlich ich würde mir erlauben, ein bisschen in die Geschichte zu gehen, weil die erklärt dann auch, wie dieser Ansatz entstanden ist und was er ausmacht. Der ist entstanden Mitte des letzten Jahrhunderts bei den sogenannten Macy-Konferenzen in New York. Da hat der Kaufhauseigner mit dem Namen Macy, wenn ich das richtig weiß, eingeladen, und zwar Wissenschaftler, Naturwissenschaftler und Sozialwissenschaftler, also sehr interdisziplinär, sehr ergebnisoffen, eine Einladung ausgesprochen, dass diese Personen sich austauschen zu den Fragen, die sie gerade beforschen und mit denen sie sich beschäftigen. Das heißt, da waren tatsächlich Biologen, Physiker, da waren Psychologen, Neurowissenschaftler, Mediziner und so weiter, Sozialwissenschaftler, Soziologen. Und die haben festgestellt, indem sie sich ausgetauscht haben, dass sie eigentlich alle an derselben Fragestellung zugange sind, nämlich herauszufinden, wie funktioniert das Leben oder das Zusammenleben. Und zu dem Stand damals Mitte der 50er, Anfang der 60er, haben sie ein paar Prinzipien herausgearbeitet, die, jetzt kommt ein griechisches Wort, das kann man auch wieder vergessen, die sozusagen der Kybernetik folgen. Also ein Prinzip des systemischen Ansatzes, der damals noch gar nicht so hieß, beinhaltet, dass jedes System, jedes lebende System, also jeder Mensch, wir sind ja auch ein lebendes System, jedes Tier, jede Pflanze, auch das Ökosystem, aber wir gucken jetzt mal auf lebende Systeme, folgt einem bestimmten inneren Wirk- und Wachstums- und Lebensprinzip. Und genauso auch Systeme, die wir jetzt sozusagen nicht als lebendig beschreiben würden, sondern sagen, das sind soziale Systeme, jetzt nicht im karitativen Sinne, sondern sozial im Sinne von Interaktion, folgen denselben Prinzipien, nämlich der Kybernetik im Sinne von, es gibt Regeln, implizite Regeln. Ja, sozusagen beim menschlichen Körper gibt es ja keine von außen geleitete Steuerung, die da einem Kind sagt, nun wachse, sondern ja, das Wachstum findet schon im Mutterleib in den 9 Monaten in einem bestimmten, ja, nach einem bestimmten, ich sage jetzt bewusst nicht Bauplan, sondern nach bestimmten Prinzipien statt, die in diesem System angelegt sind. Das heißt, das ist sozusagen die große Erkenntnis, dass jedes System in sich einen bestimmten Wirkmechanismus beinhaltet, der selbstregulierend ist oder selbstorganisierend oder die Biologen nennen das noch so ein griechisches Wort autopoietisch im Sinne von selbsterhaltend ist. So, das ist wichtig zu wissen, weil wir können ja auch eine Pflanze nicht zum Blühen bringen, sondern sie kommt selbst zum Blühen. Wir können, und das ist ein ganz wichtiger weiterer Aspekt im systemischen Ansatz, die Umwelt spielt eine besonders große Rolle, weil jedes System kann nur leben in Interaktion, also in Verbundenheit, in Verbindung mit der jeweiligen Umgebung. Wir können nur leben, weil wir atmen jeden Moment. Also wir sind sozusagen sowieso verbunden mit der Umgebung. Was aber in uns mit dem Atem oder mit unserem Gedankenaustausch jetzt hier auch passiert, das liegt sozusagen in der Natur des Systems selber. Da haben wir im Prinzip, wenn man es jetzt radikal beschreibt, gar keinen Einfluss drauf. Ich kann Sie jetzt nicht auffordern, in einer bestimmten Art und Weise zu denken, wenn ich Ihnen etwas erzähle. Und das, was dieses Gespräch mit uns macht oder auch mit den Teilnehmern, die jetzt zuhören, das liegt in den Menschen selber. Und das ist eigentlich ein sehr freiheitliches Prinzip und gleichzeitig beinhaltet und ermöglicht es ganz viele Aspekte, wie wir auf das Thema Selbstheilung schauen können. Ich mache jetzt mal ein bisschen noch mal, gehe ich wieder zurück in die Beschreibung der Geschichte. Also in den 70er Jahren ist es dann sozusagen nicht nur mehr Forschungsrichtung interdisziplinär gewesen, sondern eben auch, dass Familientherapeuten, die vor allen Dingen mit Kindern und Jugendlichen und deren, ich nenne es jetzt mal, deren Schwierigkeiten zu tun hatten, erkannt haben, es macht wenig Sinn, dass das Kind den Jugendlichen, der möglicherweise eine Essstörung hat, oder das Kind, das wegen Bettnässen nicht mit auf die Klassenreise kommen kann. Es macht wenig Sinn, dieses Kind alleine zu therapieren, sondern herauszufinden, dieses Kind hat nicht die sogenannte Störung, sondern das ist ein Ausdruck einer bestimmten, im System nicht so gesunden oder nicht so effizienten oder nicht so wachstumsfördernden Kommunikation. Ich bin immer vorsichtig mit so Begriff wie gesund und krank, weil das immer so bestimmte Kategorien sind. Darum geht es mir gar nicht. So dass man herausgefunden hat, es gilt, das System zu betrachten und zwar nicht die einzelnen Mitglieder im Sinne von, was macht der Vater falsch oder die Oma oder die Mutter. Das ist sowieso sehr unsystemisch zu gucken, was ist richtig oder falsch, sondern auf die Verbindungen zu schauen. Das heißt, der systemische Ansatz ist eine Denkrichtung und auch eine Haltung dem Leben gegenüber, auf Verbindung der Elemente eines Systems zu schauen. Und wenn es darum geht, die zu heilen, wenn es im Therapeutischen ist, oder zu verbessern oder fruchtbringender zu machen, kreativer zu machen, dann gilt es zu schauen, ich kann es nicht machen, aber die Verbindungen in einem System, die können besser fließen oder die können respektvoller sein, wenn es um Kommunikation geht, oder achtsamer, wenn es um die eigene Psyche geht, sodass meine Arbeit darin besteht, wenn ich sage, ich bin systemisch, ich orientiere mich an dem systemischen Ansatz, dass ich nicht nach so Kategorien wie richtig und falsch, gesund und krank schaue, sondern wie sind die Verbindungen des Menschen in sich selbst im Sinne von, wie ist auch die Verbindung von der Psyche zum Körper, wie ist die Verbindung der Gedanken zu den Gefühlen, wie ist die Verbindung von den Gefühlen zum Handeln und wie ist die Verbindung von dem Menschen in die Welt, sei es im Dialog, sei es im beruflichen Kontext, im persönlichen, privaten Kontext und auch überhaupt das sogenannte Welterleben.
Gibt es denn da überhaupt einen Unterschied zum ganzheitlichen Ansatz?
Ich würde mal sagen, das sind unterschiedliche Begrifflichkeiten. Das System, dieser systemische Ansatz, dass es systemisch dann genannt wurde, hat auch viel dann sozusagen mit den soziologischen Perspektiven zu tun, die auf soziale Systeme geguckt haben. Ich will nur mal einen Namen nennen für die, die es weiter interessiert, sich da einzulesen oder auch schon da sich natürlich auskennen. Der Niklas Luhmann, der nach dem Weltkrieg, nach dem Zweiten ein sehr umfassendes Betrachtung auf sozusagen das soziale System und das politische Systeme, gesellschaftliche Systeme geworfen hat, sodass auch Berater dann später gesagt haben, wir arbeiten mit Systemen im Sinne von mit Familien, mit Teams, mit Organisationen, wobei man da immer sagen muss, es geht sozusagen nicht um das, was man anfassen kann. Man kann ja streng genommen nicht eine Familie anfassen, sondern man kann schauen, wie ist die Interaktion. Und so entstand das Wort systemisch, ist aus meiner Sicht im Moment auch ein bisschen überstrapaziert. Alles heißt systemisch, was wo sozusagen das System ist, was ja richtig ist, weil letztendlich das ganze Leben findet in Systemen statt. Und ganzheitlich ist im Prinzip, könnte man das synonym oder letztendlich als eine gemeinsame Auffassung betrachten. Mhm. Nämlich zu wissen, ich kann etwas nicht in seiner Ganzheit betrachten, sondern ich kann immer schauen, worauf richte ich gerade meine Aufmerksamkeit. In dem Wissen, dass ich nur einen Aspekt betrachte und in dem Wissen, es gibt etwas, was sich als Ganzes nie erfassen lässt und trotzdem wirkt. Insofern würde ich sagen, das wäre jetzt die kurze Antwort.
Wir haben ja, wenn ich es richtig verstanden habe, vorhin von Gesetzmäßigkeiten gesprochen. Mhm. Gesetzmäßigkeiten der Natur, richtig? Mhm. Können wir diese Gesetzmäßigkeiten schon identifizieren? Also wie kann man die beschreiben?
Gute Frage. Das käme jetzt drauf an, was unsere Betrachtung ist. Schauen wir jetzt auf die Gesetzmäßigkeiten unseres Körpers. Also ein Arzt könnte jetzt sehr gut die Funktionsprinzipien oder die Gesetzmäßigkeiten beschreiben, wie funktioniert die Atmung, nach welchen Prinzipien verläuft die, wie ist unser Herz-Kreislauf-System. Und das ist ja wie so eine innere Gebrauchsanweisung, die wir nicht aktiv anwenden, sondern die in uns wirkt. Und Gesetzmäßigkeiten ist der Versuch, etwas zu beschreiben, sozusagen, ich könnte auch sagen, die inneren Wirkprinzipien. Das Wort Gesetzmäßigkeiten ist so ein bisschen entnommen. Man spricht ja auch von Naturgesetzen, also die Schwerkraft. Das ist natürlich kein gemachtes Gesetz, sondern das liegt sozusagen innewohnend in diesen Geschehnissen, die beobachtet wurden und zu denen Isaac Newton dann letztendlich Naturgesetze oder einige der Naturgesetze herausgefunden hat. Und Systemiker oder Menschen, die ganzheitlich draufschauen, die versuchen bei Systemen auch quasi die Wirkprinzipien zu erkennen über Beobachtung. Also das ist sozusagen, so gehe ich auch vor, wenn es darum geht, Menschen zu etwas, bei etwas zu begleiten, was sie verändern wollen oder was sie in sich integrieren wollen, dass nicht ich weiß, ja, wie es geht im Sinne von jetzt machst du dies, jetzt machst du jenes, sondern ich unterstütze die Menschen darin, sich selber besser auch wahrzunehmen oder zu beobachten. Im Sinne von, ja, wie ist denn das bei mir? Und bei Gesetzmäßigkeiten würde ich schon sagen, ich gebe auch einen Kursus, der heißt sozusagen die Psychologik der Psyche, also im Sinne von, die Psyche folgt schon einer gewissen Logik, die man dann Psychologik nennen könnte. Also wenn wir Verlusterfahrungen durchmachen, dann zeigt die Psyche das durch Trauer. Ja, wenn unsere Grenzen verletzt werden, dann reagieren wir mit Ärger. Das ist sozusagen erstmal eine innere Gesetzmäßigkeit, sodass die Psyche oder diese Gefühle uns darauf aufmerksam machen, hier stimmt etwas nicht. Und wie wir jetzt damit umgehen, das ist dann sozusagen die Kunst, die Lebenskunst, sich selbst gut zu kennen, aber auch zu wissen, bei bestimmten Gefühlen, die gilt es nicht wegzumachen, sondern die haben eine Funktion im Sinne von, die tragen eine Botschaft.
Ich finde das gerade sehr, sehr schön, weil wir haben ja so viele Interviews geführt und ich habe das Gefühl, dass es letztendlich immer auf das Gleiche hinausläuft, letztendlich. Und und selbst die negativen Gefühle haben ja eine Funktion.
Genau. Ja. Genau, das ist auch mein Eindruck gewesen, als ich das sehr umfassende Programm gesehen habe, dass es letztendlich jeweils unterschiedliche Betrachtungswinkel sind, auf denen, ja, und es geht ja, die Überschrift bei Ihnen ist ja Selbstheilung und Psyche, Selbstheilung und Seelenfrieden, also immer wieder zu merken, das ist etwas, was man nicht machen kann, sondern es gilt drauf, immer wieder zu schauen, was passiert da eigentlich, also wach zu sein, wach zu werden, hinzuschauen und natürlich sich von, ich sag mal, Experten, die sich mit Immunsystem auskennen. Ja, das ist nicht meine Expertise. Ja, ich kenne mich mit Gefühlen insgesamt aus, aber ich kenne mich nicht mit Ihren Gefühlen aus. Ja, wenn Sie mir erzählen würden, ich habe eine schwierige Situation hinter mir und jetzt gilt es herauszufinden, wie kann ich da mit umgehen, dann machen wir uns gemeinsam sozusagen auf eine Forschungsreise zu schauen, was ist denn das, was da für Sie schwierig war? Welche Gefühle sind denn da und wie erklären Sie sich das und was wollen Sie? Und das ist sozusagen das, was es jedes Mal wieder neu und sehr individuell macht, sodass ich nicht sage, ich weiß, wie es geht, aber ich weiß, wie sozusagen die Betrachtung ja, dass die Betrachtung zu auch Ergebnissen, Erkenntnissen und ja, Heilung, wenn es um Heilung geht, führen kann.
Wir hatten ja auch das Vorgespräch geführt und da haben Sie ja erwähnt, wie wichtig Ihnen die Verbundenheit mit der Welt ist. Mhm. Und deswegen würde ich Ihnen gerne die Frage stellen, inwieweit kann denn die Verbundenheit mit der Welt dabei helfen, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren?
Ja, das finde ich eine richtig spannende Frage. Inwieweit, haben Sie gefragt. Also das gilt es da auch wieder ganz konkret und individuell zu betrachten. Ich möchte einen anderen Autor zitieren, den Hartmut Rosa. Der hat ja ein sehr, sehr umfassendes Buch zum Thema Resonanz geschrieben. Und dass dieses Resonanzprinzip in unser Bewusstsein gerückt, was ich sehr, sehr schön finde, weil das ist für mich ein anderes Wort für Verbundenheit. Also ich erlebe, wo und wann und wie bin ich in Resonanz mit der Welt. Das kann ich erleben, wenn ich einem Konzert lausche. Und Resonanz ist sozusagen das Empfinden in mir, wie die Musik in meinem, vielleicht, und das ist immer dann die Schwierigkeit, wie man Erfahrungen verbalisiert, wie die Musik quasi durch meinen Körper rieselt, ja, oder meinen Körper belebt und dadurch ich mich, nicht dadurch, sondern und ich mich sehr beschwingt, sehr glücklich oder sehr berührt erlebe. Das heißt, ich kann eine Resonanzerfahrung machen, sag ich jetzt mal, oder erleben. Und die hinterlässt ja oder die macht ja etwas in meinem Körper und emotionalen System. Ich glaube, das könnte man dann mit physiologischen Parametern auch messen. Entscheidend sozusagen ist, ich kann es fühlen. Das heißt, ich fühle mich in dem Moment verbunden, nicht nur mit der Musik, sondern ich sitze meinetwegen in einem Konzertraum und erlebe etwas und fühle in mir, und jetzt kommt sozusagen die Wechselwirkung von, ich fühle mich auch durch diese Resonanz, das ist auch ein anderes Wort vielleicht für mich, im Einklang fühlen, das ist auch ein akustisches Wort, und sitze da mit vielen anderen, von denen ich ahne, dass die Ähnliches gerade erleben. Und ich fühle mich verbunden mit, ja, vielleicht mit der Geigerin, die ich erlebe, wie innig sie und verinnerlicht sie ihr Stück spielt. Und das ist sozusagen der, würde ich sagen, fast der hilflose Versuch, etwas zu beschreiben mit Worten, was eine innere Erfahrung ist. Und diese Erfahrung nenne ich Verbundenheit oder Resonanz, kann ich genauso in einem Gespräch erleben. Für mich ist es sozusagen, die Erfahrung geht, die wird sinnlicher, wenn es um tatsächlich die Sinne geht. Also ich schwimme im Meer, ich tauche oder ich betrachte einen Garten oder im Wald. Lasse ich mich sozusagen sowohl von den Vogelstimmen als auch von dem weichen Erdboden, von dem Geruch der Blätter. Das macht etwas in mir. Und das, was es in mir macht, würde ich sagen, das aktiviert die Selbstheilungskräfte. Es gibt ja wunderbare Forschung, dass Menschen, die im Krankenhaus liegen, dass der Selbstheilungsprozess besser aktiviert wird, wenn die Menschen auf etwas Grünes schauen. Und zwar nicht nur eine grüne Wand, selbst das bringt schon was, hat man festgestellt, sondern in die Natur schauen. Das heißt, da finden zum Glück in den letzten 10, 20 Jahren so viel auch Forschung statt, wie das, was wir wahrnehmen und in uns sinnliche, positive Erfahrungen macht, wie das auch die Selbstheilung aktiviert.
Sie sagen Sinnlichkeit, das finde ich total schön, weil nun gibt es ja Menschen, die straight nach vorne gehen und sehr hart sind. Brauchen wir alle etwas mehr Sinnlichkeit in unserem Leben?
Ja. Also, ist ja, also ich sage da jetzt ganz eindeutig ja, weil die Sinne sind sozusagen ja unser, das sind jetzt auch wieder Metaphern, unsere Fenster, unsere Türen für das Erleben, von Welt. Und ich kenne das selber von mir, wenn ich ein Ziel erreichen will, sei es, ich will einen Zug zu einem bestimmten Zeitpunkt bekommen und die Umsteigezeit ist so berechnet, dass es sehr knapp ist oder es gibt Verspätung. Das heißt, ich gehe straight auf den anderen, auf das zum anderen Bahngleis, dann nehme ich in dem Moment sinnlich nicht wahr, wie Duft, wie da aus der Bäckerei ja der Duft kommt. Ich nehme nicht wahr, dass mich da vielleicht jemand freundlich anlächelt und. Das heißt, wenn ich straight auf ein Ziel zugehe, dann brauche ich meine ganze Aufmerksamkeit für das Ziel, bin aber nicht so offen wahrzunehmen, dass da vielleicht gerade ein Vogel zwitschert. Und das Sinnliche, wenn ich in dem Moment aber, und das ist ja das, was in den ganzen Achtsamkeitskursen auch nicht vermittelt wird, sondern da wird ja ein Prozess angestoßen, wieder zu lernen, wahrzunehmen, sich auf etwas einzulassen und sinnlich wahrzunehmen. Und das kann man ja inzwischen neuronal auch wieder wunderbar durch bildgebende Verfahren deutlich machen, wenn wir in der Sinneswahrnehmung sind, dass dann andere neuronale Netze in uns aktiviert sind, als wenn ich straight auf ein Ziel zugehe und in einem Meeting, in einem Gespräch unbedingt das und das erreichen will und ein bestimmtes Thema platzieren will oder jemanden überzeugen möchte, dann muss ich meine Aufmerksamkeit darauf richten, was ja auch in dem Moment dann das Thema ist, um das es geht. Dazu habe ich mich entschieden. Wenn ich aber, ich sag mal, zufrieden sein will, wenn ich mich verbunden sein fühle mit Welt, dann gilt es natürlich, mich auch aufzumachen für die Welt und auch wahrzunehmen, was nehme ich wahr im Sinne von Geräusche, bildlich, aber auch eben sensorisch, also Körperwahrnehmungen. Ich kann ja auch eine Stunde wunderbare Massage haben, die aber nicht erleben, weil ich gedanklich dabei bin, mir zu überlegen, was kaufe ich alles ein. Ja, das heißt, ich kann das Erleben geht nur durch die Sinne und dann kommt aber ein innerer Prozess, der auch kultiviert oder trainiert und geschult werden will, nämlich das, was ich dann innerlich wahrnehme, auch in mir aufzunehmen und auch ganz körperlich zu spüren, wie sich das anfühlt. Und da, wenn es Sinne sind, die, und da sind wir Menschen ja alle gleich, wenn wir etwas betrachten, was schöne Natur oder bestimmte Musikstücke, je nach Geschmack natürlich, dass das so in unserem Körper dann Erfahrungen hinterlässt, die eben Erfahrungen sind. Und das ist eigentlich also Erfahrung ist aus meiner Sicht Leben. Mhm. Leben ist Erleben.
Ja, genau. Ja, nun ist ja Verbundenheit nicht gleich Verbundenheit. Wir können uns ja auch bestimmten Orten verbunden, bestimmten Menschen, bestimmten Gruppen. Wo ist denn da der Unterschied zwischen Verbundenheit und Zugehörigkeit?
Ja, Zugehörigkeit ist ein emotionales Grundbedürfnis von uns Menschen. Wir haben ja als Menschheit auch nur deswegen überlebt, weil wir in Gruppen zusammen gelebt haben und das Leben gelebt haben. Also was das Aufwachsen von Kindern angeht, jetzt kommt das mit der Arbeitsteilung. Ich gehe jetzt mal ganz weit zurück. Die einen, die jagen, die anderen, die bereiten die Nahrung zu, die anderen sind für den Schutz zuständig, die anderen und so weiter. Das ist nur in Gruppen gelungen. Das beschreibt ja der Gerald Hüther auch so wunderbar und viele andere in ihren Büchern sozusagen, dass wir daraus auch, das steckt ja wie so ein kollektives Erbe in uns. Und daraus resultiert dass das unbedingte Grundbedürfnis, uns in einer Gruppe zugehörig zu fühlen. Das heißt, dass ich weiß, ich gehöre zu dieser Familie, ich gehöre zu diesem Freundeskreis, ich gehöre in diesen Verein, ich gehöre in dieses Unternehmen, ich fühle mich zugehörig zu einem Land. Das kann man ja immer weiter denken, das wird natürlich immer abstrakter. Am konkretesten ist es ja im Freundes-, Familien- und Arbeitskontext. Das ist sozusagen eine große Sehnsucht. Nun gibt es ja etwas, wo ich sagen kann, ich bin zugehörig zu dieser Arbeitsstelle oder zu dieser Familie, aber vielleicht fühle ich mich gar nicht verbunden. Im Sinne von, ich kann mich gar nicht an dem Kontakt erfreuen oder an der Arbeitsstelle. Ich spreche jetzt nicht von mir, sondern in allgemeiner Form, wir haben Meetings und es ist gar nicht inspirierend, es ist nicht kreativ, ich werde nicht gefragt, also ich fühle mich gar nicht zugehörig, weil ich mich nicht verbunden fühle, weil ich nicht wahrnehme, da ist ein Interesse an meiner Person, da gibt mir jemand Resonanz zu dem, was ich sage, so wie, ja, wenn Sie eben sagen, oh, das ist interessant, ja, in dem Moment entsteht ein Gefühl von Verbundenheit, zugehörig zu diesem Kongress bin ich per se, weil Sie mich angefragt haben, ich habe zugestimmt und ich stehe sozusagen auf der Speakerliste. Wie sich das verbunden anfühlt, das liegt jetzt an uns beiden und an den verschiedenen Gesprächen und vor allen Dingen an der Art und Weise, wie wir miteinander sprechen.
Also ist das Gefühl von Verbundenheit, Zugehörigkeit niemals einseitig? Das heißt, ich kann mir das nicht einfach nur alleine einbilden, sondern es ist ein systemisches Ding.
Ja, es ist ein systemisches Ding, genau. Und ich kann sozusagen etwas... Wenn ich merke, ich fühle mich im Prinzip, es gibt ja das Menschen, die Paarberatung, Paartherapie, man fühlt sich einsam in einer Beziehung, dann ist man zwar, man kann sagen, wir sind ein Paar, aber ich das gemeinsam eben das systemisch drauf gucken, was können wir machen im Sinne von, wie können wir anders miteinander umgehen, dass wir uns wieder auch verbunden fühlen. Das ist die große Kunst, für die es keine Antworten gibt, sondern wo sich Menschen auf einen Weg machen. Und das finde ich sehr, sehr beglückend, dann mit zu erleben und daran teilzuhaben, wie dann etwas entstehen kann, was sich Verbundenheit oder Kontakt oder Lebendigkeit oder Kreativität oder möglich wird.
Ich finde das sehr spannend. Es gibt ja nämlich Menschen, die einfach keine Familie hatten oder dieses Gefühl von Verbundenheit in der Kindheit vielleicht nicht erlebt haben und genau. Dann mit hoher Wahrscheinlichkeit dann eine Sehnsucht entwickeln im Alter.
Genau.
Fällt es dann diesen Menschen schwerer, sich zu verbinden? Und wenn ja, was macht man da?
Was macht man, wenn es denen schwer fällt und sie nicht wissen, oder wie meinen Sie das mit, was macht man da?
Mal angenommen, man hat keine Familie und man entwickelt eine Sehnsucht und sagt, ja, ich würde jetzt gerne endlich mal zu Hause ankommen. Aber man findet sich irgendwie nirgendwo, man fühlt sich nirgendwo richtig zu Hause.
Ja. Ja, es fängt an mit dem, was jemand, und das ist, ich glaube, das darauf achte ich immer am meisten, es fängt an mit der Sehnsucht, Sie haben das eben benannt. Dem Moment, wo die Sehnsucht da ist, fängt letztendlich ein Prozess an. Die Sehnsucht ist das, was eine Zielrichtung gibt. Und jetzt ist die, finde ich, auch immer wieder die große Frage, wo es keine Rezepte gibt und jeder Weg anders ist, herauszufinden, wie mache ich das, wie gehe ich diesen Weg, dass sich die Sehnsucht erfüllt, sich verbunden zu fühlen. Und da haben es in der Tat Menschen leichter, die, das können die Neurowissenschaftler auch wieder hervorragend erklären, die sozusagen auch viel Erfahrungshintergrund aufbauen, die das Gefühl schon mal gekannt haben. Das heißt, dann kann etwas, dann kommt etwas, was ich von Hannah Arendt oder Walter Benjamin übernommen habe, das wunderbare Wort des Perlentauchens, also in die eigene Geschichte eintauchen und herauszufinden, wo sind da die Perlen wo ich das schon erlebt habe. Mhm. Und davon auszugehen, auch ein Mensch, der nicht das, was man so als, ich sag mal, heiles Familienleben so gemeinhin formuliert, wo man ja auch sich in Frage stellen muss, wie heil ist das denn, wenn es von außen so klassisch aussieht, das Erleben kann ja trotzdem ein anderes sein. Aber zu finden, wann und wo und wie und mit wem habe ich mich verbunden gefühlt? Woran erkenne ich überhaupt das Gefühl, mich verbunden zu fühlen? Und da bin ich eher optimistisch selbst. Also wenn jemand sagt, ich habe das noch nie gefühlt, dann sage ich jetzt nicht, ich glaube dir nicht, aber dann weckt sich in mir mein Forscher-Ehrgeiz, gemeinsam zu schauen und wo. Und wenn es ein paar Sekunden war, aber wenn es einmal ein paar Sekunden, ich sag mal, neuronal da war, dann ist das zwar ein geringer Anfang, aber es ist ein Anfang.
Also.
Und sozusagen wirklich auf die Suche zu gehen und nicht zu schnell zu sagen, nein, das war ein schwieriger Anfang in meinem Leben, das fehlte. Und nicht zu sagen, ah, so war es, im Sinne von so ist es, sondern wirklich tiefer zu forschen. Also um Perlentaucher, die realen, die müssen sehr tief tauchen.
Und sich dann wieder daran erinnern.
So. Und das ist nämlich der wichtige Aspekt, wenn man sich daran erinnert und dann wieder herauszufinden, wie ist denn das Gefühl, wenn ich mich verbunden fühle? Und dann zu schauen, und was war denn die Situation? War das vielleicht mit einer Freundin? War das vielleicht, dass jemand ja tatsächlich einen Film gesehen hat, oder das sagt man ja, dass Menschen das auch finden, die das nicht mit in zwischenmenschlichen Situationen, Familie etc. erleben, das zum Beispiel durch Geschichten erleben. Also dass Bücher da auch ein ganz, ganz wertvoller Freund sein können, oder Tiere, die Erinnerung an Verbundenheit einem schenken und von dort ausgehend zu schauen, wie kann ich mich auf den Weg machen, wieder weiter zu schauen, wo und wie ich mich verbunden fühle. Und da sind Menschen sehr, sehr verschieden. Aber wenn ich herausgefunden habe, dass mich Musik sehr verbunden fühlen lässt, dann gilt es da weiter zu experimentieren. Wenn ich herausfinde, dass Tiere mir das Gefühl von Verbundenheit, da gibt es ja, also ich kenne so viele Menschen, die dieses Gefühl eher mit Tieren erleben als mit Menschen, dann jetzt nicht so eine so was Normatives haben, sagen, es muss aber mit Menschen sein, sondern die Lebewesen oder die Kontexte zu entdecken, in denen ich das fühlen kann. Und wenn dieser Prozess angefangen hat, sozusagen, dann nimmt das wie so eine exponentielle Form an. Also wenn das einmal angefangen hat, dann baut sich darauf was auf, was nur stärker werden kann. Aber dieser Prozess muss natürlich sehr bewusst gemacht sein. Nicht im Sinne von, das ist das Rezept, sondern ich muss wirklich genau nach innen wahrnehmen und schauen, in welchen Situationen nehme ich innen etwas wahr, was ich gerne mehr erleben möchte.
Wir sind da jetzt wieder bei der grundsätzlichen Verbundenheit. Ich würde ganz gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Und zwar, diese Sehnsucht, dieser Wunsch nach Verbundenheit und nach Familie ist ja etwas Menschliches.
Ja.
Wenn man sich eine Familie wünscht, und ich denke, so geht es ja vielen Frauen oder auch Männern, viele kommen ja an diesen Punkt, und daraus kann ja auch eine gewisse Bedürftigkeit resultieren.
Ja, ja.
So wie Maslow ja auch schon sagte, wenn man hungrig ist, genau, dann nimmt man das Essen ja auch viel intensiver wahr. Mhm. Was aber einen ja dann eventuell auch ins Unglück stürzen könnte. Mhm. Und dazu habe ich zwei Fragen. Mhm. Und zwar, kann man denn dieses menschliche Bedürfnis nach einer Familie kompensieren durch die Verbundenheit zu einem bestimmten Hobby oder zu Tieren? Oder sollten wir ihr einen anderen Stellenwert geben? Das wäre die erste Frage.
Genau, die erste, das mit dem Stellenwert muss ich gleich nochmal besser verstehen. Also kompensieren finde ich ein wichtiges Stichwort. Also wenn die Sehnsucht und das Bedürfnis besonders groß ist und der Mangel aber auch offenkundig ist, im Sinne von, ja, es, es, es will sich keine Beziehung, keine Partnerschaft oder keine, ja, das Kinder kommen nicht, dann kann man ja nicht einfach das Bedürfnis jetzt fehlt mir das Verb. Unter den Tisch kehren. Das Bedürfnis ist da. Und ich finde das wirklich schwierige, lebensphilosophische, ganz praktisch philosophische, existenzielle Fragen. Wie gehen Menschen damit um, wenn unsere emotionalen Grundbedürfnisse, ja, für andere Menschen ist es das emotionale Grundbedürfnis, sich sicher und geborgen zu fühlen, anders nochmal als Zugehörigkeit. Wie gehen Menschen damit um, wenn sich dieses so wichtige Grundbedürfnis nicht erfüllen lässt? Wenn Vertrauen nicht da ist, wenn ich nicht wahrgenommen werde, dann das ist ja was Schmerz, sehr, sehr Schmerzliches. Und da nicht zu schnell zu sagen, okay, was mache ich denn jetzt, sondern diesen Schmerz auch ernst zu nehmen und nicht darauf zu hoffen, dass es gibt für manches nicht schnelle Lösungen, schon gar nicht. Man könnte sagen, es gibt manchmal vielleicht die zweitbeste, ja, das zweite, ja, dass man sagt, okay, wenn das nicht sich für mich einstellt, dann die zweitbeste, nicht Lösung, sondern sagen, wo kann ich dennoch das, worum es mir geht, nämlich Zugehörigkeit zu erleben, Verbundenheit, wo kann ich das wie anders erleben? Und da würde ich sagen, wenn das ein sehr bewusstes Herangehen ist, zu merken, ich habe das mit Tieren, ich habe das in der Natur. Ich habe mal ein Interview gehört von einer jungen Frau, die jedes Jahr im Sommer in den sozusagen auf der Alp ist und da ganz alleine ist mit den Kühen in dem Fall. Und wie die beschrieben hat, wie die sich verbunden fühlt mit dem ganzen Erleben auf der Alp. Also das war ein wunderschöner Beitrag und gibt einem wirklich auch Hoffnung, wenn man sich auf die Suche macht, dass man das findet. Manchmal an anderen Orten und anders, als es in der Vorstellung ist. Und die Vorstellung, ja, die steht manchmal dazwischen. Und das hat schon auch was damit zu tun, und das sind dann eben eher auch therapeutische Prozesse, weniger als coachende Prozesse, nämlich sich mit diesem Schmerz auch auseinanderzusetzen und den nicht wegzudrücken, sondern sich diesen Schmerz auch so, ja, es wäre, wenn er nicht so schmerzhaft wäre, einfacher sich dem zu stellen. Und dann ist ein wichtiges Prinzip, nämlich das Prinzip der Hoffnung und der Zuversicht, ohne die es aus meiner Sicht mühsam ist, sich auf die Reise zu machen, der Sehnsucht zu folgen.
Das ist sehr schön. Ein Bild, das mir gerade so aufploppt, ist, dass ist es so, dass wenn ich eine grundsätzliche Verbundenheit spüre, also so eine große grundsätzliche Verbundenheit, dass dann diese Bedürftigkeit nach einer Familie oder nach irgendwas Speziellem dann einfach verschwindet und ich dann quasi viel klarer dann durch das Leben gehe und dann eventuell eine Familie finden kann, oder?
Das könnte sein, genau. Das gibt keine Garantie, aber es könnte sein. Also das beschreiben Menschen, die diesen Prozess gegangen sind und rückwirkend genau darauf so schauen können und sagen, das ist interessant. In dem Moment, als die Verbundenheit oder das Bedürfnis nach Zugehörigkeit nicht nur mit einer bestimmten Form zu tun hatte, nämlich Familie oder, sondern zu merken, ich bin verbunden in ganz vielen Situationen, dass dann das gar nicht mehr so als Mangel erlebt wird. Und dann kann es sich auf eine wundersame Weise anders entwickeln. Muss man natürlich aufpassen, dass man sich nicht selbst überlistet und sagt, ich tue jetzt mal so, als wenn ich erstmal mich woanders verbunden fühle, weil dann finde ich es doch. Sondern da auch diese Dankbarkeit zu erleben, zu merken, wo fühle ich mich denn verbunden? Und dass das nicht so sehr mit dem dann gebunden ist an die äußere Form, an die Vorstellung, die ich im Außen habe, Und ich kann das für mich selbst auch so beschreiben, dass ich habe so viele Kontexte, in denen ich weiß, prinzipiell ist es möglich, mich da verbunden zu fühlen. Das hat vor allen Dingen mehr mit mir zu tun und natürlich auch mit dem Kontext. Aber sozusagen, wenn ich in der U-Bahn fahre in Hamburg, dann ist das erstmal nicht so ein einladender Kontext, um mich verbunden zu fühlen. Wenn ich dann aber, wie neulich ein kleiner junger Neunjähriger, der in so einer Schachzeitschrift seine da irgendwelche Aufgaben löst und mich anguckt und wir ins Gespräch kommen, 3 Minuten, und am Schluss sagen wir Tschüss und das ist ein Moment der Verbundenheit. Also den kann ich nicht aufsuchen, aber wenn ich innerlich offen bin und mich interessiere, es kann entstehen. Und dann fühle ich mich verbunden mit der Welt. Und es gibt natürlich genügend Situationen, wo es nicht gelingt, aber dass ich daran dann nicht verzage, sondern weitergehe. Sozusagen. Und dieses Gefühl, das strahlt natürlich aus und macht optimistischer auch für andere. Erlebnisse, die das erstmal gar nicht so nahelegen.
Wie kann ich denn Lösungen finden im Innen oder auch im Außen?
Lösungen?
Ja, um verbundener zu werden, um letztendlich mehr im Einklang mit der Welt zu sein. Ja.
Ich würde das Wort Lösung gerne austauschen und sagen, wie kann ich was brauche ich auf diesem, in diesem Prozess? Das ist ja ein Weg. Mhm. Eigentlich ist es eine Lebensreise. Das hört ja nie auf. Ist ja nicht fertig, jetzt habe ich es gefunden. Sondern ich baue auf den Erfahrungen auf, die ich gemacht habe. Und wenn ich mir die bewusst gemacht habe, dann kann ich diesen Weg, ich sage mal, schon gezielter gehen im Sinne von, dann weiß ich, was mir gut tut. Bei mir ist es, das war ja mein Beispiel auch, das war ja nicht grundlos gewählt, bei mir ist es Musik. Ich weiß, wenn ich Musik höre, und das macht tatsächlich einen Unterschied, ob ich das für mich zu Hause höre oder ob ich in ein Konzert gehe oder ob ich Musik höre und dabei dann auch tanze, also an Orte, wo auch dann die Musik gespielt wird, zu der ich weiß, dass die prinzipiell Resonanz in mir ermöglicht. Das ist dann ja wieder Geschmackssache, aber wenn ich das weiß, dann habe ich nicht die Garantie, aber dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass ich wieder Verbundenheitserfahrung erleben darf. Wenn ich weiß, mit bestimmten Menschen sind die Gespräche inspirierend, weil ich weiß, da ist jemand an mir interessiert, da nimmt mich jemand ernst. Da genießen wir ja in Teams unsere Unterschiedlichkeit, die dann eine Vielfalt ist, dann weiß ich, da gehe ich gerne hin zu diesen Gruppen. Wenn ich weiß, dass ich Verbundenheit eben mit Tieren, mit bestimmten Tieren, mit der Natur habe, wenn ich weiß, ich fühle mich verbunden, wenn ich in den Bergen bin oder wenn ich am Wasser bin. Und das gilt es natürlich herauszufinden. Und wenn ich jetzt das Wort Lösung aufgreife, dann gilt es eher, das ist nicht eine Lösung, sondern ich habe hat ja was mit Selbsterkenntnis zu tun. Ich kenne mich gut in mir selber aus. Und ich finde die Antwort nur in mir selber, indem ich mich betrachten lerne und erlebe und das Erleben auch wiederum reflektiere. Coaching ist eigentlich, ich sag mal, nur Erlebnisse zu reflektieren und daraus zu lernen. Ja. Und diesen Weg muss jeder selber gehen. Das kann man, und das ist Arbeit und braucht Aufmerksamkeit und bringt aber so viel Freude und Erfüllung und vor allen Dingen innere Befreiung und vor allen Dingen das Gefühl von nicht nur Gefühl, sondern Selbstbestimmtheit, dass ich weiß, was mein Beitrag sein kann. Dass es nicht immer gelingt, ist klar. Ich sitze auch mal im Konzert und dann bin ich doch beschäftigt mit irgendwas und bedauere das. Aber dann sage ich ja nicht, war ein blödes Konzert, sondern sage, ups, ich habe es irgendwie, diese Tür in mir diesmal nicht öffnen können.
Schön. Ja, jetzt haben wir ja eine Menge angesprochen. Wenn man jetzt die Essenz nochmal herausbringen möchte, wie würden Sie das beschreiben? Worum geht es jetzt hier wirklich?
Ich möchte mal noch einen Menschen zitieren, von dem, die ich nie kennengelernt habe, von der ich aber sehr, sehr profitiert habe. Maja Storch, kennen wahrscheinlich einige der Zuhörer auch, kann ich nur empfehlen, von ihr nicht nur die Bücher zu kaufen, sondern auch die Kurse zu besuchen. Ich biete die auch an, die macht Züricher Ressourcenmodell. Das würde jetzt zu weit führen, aber ich will das Stichwort nur reingehen. Wenn ich die Essenz benenne, sie hat das in wunderbarer Weise beschrieben, wie der Mensch sozusagen im System mit seiner Umwelt ist. Wenn wir sagen Einklang, dann ist das nur ein anderes Wort für es gilt, dass wir erkennen, dass unser Geist, unsere Psyche verkörpert ist, embodied. Embodiment ist ja möglicherweise auch schon in Gesprächen im Kongress Thema gewesen oder wird noch Thema sein. Ja, unser Geist ist verkörpert. Das heißt, das ist schon mal eine Einheit, die eigentlich unsere Natur ist, aus der wir herausgefallen sind. Ja, das ist eigentlich die Essenz. Eigentlich sind wir in der Einheit. Wir sind im Einklang und durch was auch immer, schmerzhafte Erfahrungen, Mangel etc. 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 ist es getrennt. Ja, so, und es gilt, diese Verkörperung wieder zu entdecken und vor allen Dingen selbst zu erleben und herauszufinden, was lässt mich diese Verkörperung spüren und in welchen Situationen nicht. Was mache ich da eigentlich? Manchmal sind es ja auch die Glaubenssätze, die mich davon abhalten, mich verkörpert zu erleben. Im Sinne von, wenn ein Glaubenssatz ist, ich muss immer attraktiv sein und ich will aber tanzen, das ist nicht immer attraktiv vielleicht. Aber wenn ich dann toll gefunden werden will, dann kann ich mich nicht verkörpert erleben. Wenn ich aber mich befreie von manchen Bewertungen, dann kann ich sozusagen diese Freiheit im Tun genießen und dann bin ich im Einklang. Das ist so die eine Essenz. Und das zweite, die Maja Storch nennt das, und wir sind als Mensch embedded, eingebettet in unsere Umgebung, allein durch den Atem. Allein, dass wir, wenn wir sitzen, wenn wir stehen, wenn wir uns im Raum bewegen, wir sind sowieso eingebettet. Die Art und Weise, wie die Verbindung ist, also die Kopplung, ja, zwischen Mensch und Umwelt, das ist quasi, liegt in unserer Verantwortung, diese Kopplung zu, ja, qualitativ zu verbessern, im Sinne von, ja, in der Umweltbewegung, in der Ökologie heißt es nachhaltig. Nachhaltig heißt nur, wir nehmen ja die Beziehung ernst und jeder Moment einer qualitativ guten Beziehung mit Umwelt führt dazu, dass die Beziehung ja auch weiter gut sein kann. Und das ist aus meiner Sicht die Essenz, sich bewusst zu machen und bewusst zu sein, meine Psyche ist verkörpert und ich bin sozusagen ganzheitlich und ich bin embedded, ich bin eingebettet in meine Umwelt. Und diese Verbindung, also es ist mehr der Blick auf die Verbindungen in mir und zwischen mir und der Umgebung, die immer wieder in den Blick zu nehmen und herauszufinden, welche Verbindungen fühlen sich gut an, sage ich jetzt mal so pauschal. Das ist aus meiner Sicht jetzt für unser Thema hier die Essenz.
Ja, sehr schön. Mal angenommen, der Teilnehmer da draußen möchte mehr über Sie und Ihre Arbeit erfahren. Was könnte er tun?
Ja, er kann erstmal auf meine Webseite gehen und schauen, was ich da anbiete. Auf meiner Webseite sind, ich glaube, 1 bis 2 Vorträge, die ich an der Uni Hamburg im Career Center gehalten habe. Einmal zum Thema Selbstführung. Da wird es auch nochmal beschrieben, auch nochmal auf das Thema emotionale Bedürfnisse gehe ich da sehr ein, auf das Thema Entscheidungsfindung. Er kann schauen, welche Seminare biete ich an im Rahmen der Coaching Akademie, wo ich Ausbilderin bin für Coaches, also Seminare zum Thema eben Selbstmanagement, das, was die Maja Storch und Frank Krause in die Welt gebracht haben, das sogenannte Züricher Ressourcenmodell, das wird jetzt zu weit führen, und kann sehen, was biete ich an zum Thema Arbeit mit Glaubenssätzen. Und ich bin dabei, dass alles, was mich so beschäftigt, weswegen ich auch so gerne Menschen begleite, Und wie ich darauf schaue, das auch mal in schriftliche Form zu bringen. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Aber ich bin dabei, da gibt es noch nichts
spannend
zu sehen. Ja,
ja, liebe kommt. Teilnehmer, wir verlinken natürlich alles hier unter dem Video. Also schaut auch gerne mal vorbei. Mhm. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Frau Rischmann. Auch noch ein kleiner Appell an die Teilnehmer da draußen. Wir haben ja hier die Kommentarfunktion, also schreibt gerne auch eure Kommentare. Wir freuen uns auf euch. Und ja, in dem Sinne, danke. Vielen, vielen Dank.
Ich danke sehr, dass ich, fühle mich sehr inspiriert. Das waren sehr, sehr, sehr gute Fragen, um das zu beschreiben, was ich tagtäglich tue oder wie ich auf die Welt und auf mich schaue. Und hat Freude gemacht.
Wir wurden inspiriert.
Dankeschön.
Also auf jeden Fall waren einige interessante und neue Sachen dabei.
Prima.
Ja, in dem Sinne, bis dann.
Tschüss.